Guten Morgen, auch von meiner Seite. Karfreitag, ich denke, ein ganz besonderer Tag, eine ganz besondere Zeit, so die Osterzeit. Und ich finde es schön, dass wir da zusammen sein können und uns auch Gedanken machen zu dieser ganz speziellen Zeit. Wir haben am Anfang auch Kinder dabei, weil ihr hört jetzt eine Geschichte und die wird euch dann auch begleiten in eurer Kids-Treff-Zeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal Rettung in letzter Sekunde erlebt hast. Der Uli Bruder hat Rettung in letzter Sekunde erlebt. Er ist 62, er ist ein erfahrener Skitourengänger und er ist mit seinem Kollegen zum fünften Mal auf dem etwa 3000 Meter hohen Kras Tamora in Engadin. Es ist eisig kalt und er macht ein paar Schwünge, weil er möchte möglichst schnell runter wieder ins Tal. Und dann merkt er, wenn er unter den Ski den Boden verliert. Er kommt in eine Lawine rein, bei 80 Meter breit, 250 Meter lang, und er wird einfach im Schnee begraben. Er ist bei Bewusstsein. Er will sich bewegen, Schnee überall vor dem Gesicht. Und es geht einfach nicht. Es ist wie Beton. Also wenn man im Schnee eingraben ist, dann ist das wie einbetoniert. Keine Chance. Und er ringt nach Atem und spricht das Gebet in seiner grenzenlosen Panik. So hat er das beschrieben. Er spricht das Gebet und sagt, Jesus, du siehst, wo ich bin. Und er ringt nach Atem. Wenn du willst, dass ich einen neuen Auftrag erfülle, er ringt wieder nach Atem, dann hol mich da raus. Und dann wieder ohnmächtig. Er verliert das Bewusstsein. Sein Kollege, er ist nicht in die Lawine gekommen, fährt ins Tal, eine Stunde und 15 Minuten, stürmt er ins Hotel rein. Rettungswache wird alarmiert, zwei Helikopter, fünf Hundesuchteams. Eine Viertelstunde sind sie auf dem Platz und sie finden ihn. Sie legen den Kopf frei, nach 2 Stunden, 20 Minuten. Körpertemperatur 33 Grad. Überlebenschance 3%. Der Uli Bruder überlebt wie ein Wunder, ohne irgendwelche Folgeschäden. Rettung in letzter Sekunde. Jetzt dürfen ihr Kinder in die hinteren Räume gehen und ich wünsche euch einen ganz guten Morgen. Tschüss zusammen. Ich weiß nicht, wer von euch auch schon Rettung in letzter Sekunde erlebt hat. Mir ist der Jörg Brühlmann in den Sinn gekommen. Das war auch Rettung in letzter Sekunde gewesen. Ich wollte euch zuerst noch anfragen, ob ihr eure Geschichte erzählt, aber ich dachte, das machen wir sonst einmal. Weil ich wusste, Kinder brauchen die Geschichte und dann wollte ich nicht mehr so kurzfristig umstellen. Ich weiß nicht, wer hat von euch schon Rettung in letzter Sekunde erlebt? Gibt es sonst noch so Personen unter uns? Der David Mohr, he? Ich denke, das ist wirklich etwas Spezielles. Rettung in letzter Sekunde. Und wir wollen zusammen jetzt einen Ausschnitt schauen aus einem Film, aus einem Jesus-Film, wo das auch uns vor Augen gemalt wird. Jemand, der in letzter Sekunde gerettet worden ist. Und ich bin jetzt leicht hinten abzumachen und dann schauen wir die Szene ein paar Minuten. Rettung in letzter Sekunde. Die zwei letzten Sätze in dem Ausschnitt. Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst oder wenn du in dein Paradies kommst oder wie er es gesagt hat und Jesus sagt ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Wir finden die Aussage im Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Da hängt ein Mensch am Kreuz, der sich das ganze Leben lang nicht um Gott gekümmert hat. Ein Mensch, der nicht jedes Mittel recht war, aber doch viele Mittel und auch unerlaubte Mittel, dass es ihm gut geht. Und in seinen letzten Atemzügen betet er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus sagt: Ich versichere dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Jesus macht zwei Sachen klar. Das erste ist, wir zwei werden heute sterben. Und das zweite, aber du wirst heute auch vor der ewigen Verdammnis gerettet und wirst mit mir ewig im Paradies sein. Ich habe hier Golgatha nochmal abgebildet. Ich überdecke mal das mittlere Kreuz. Es geht mir vorerst nur um die zwei Kreuze aussen dran. Ich glaube, das Bild hat eine gewaltige Botschaft. Das Bild von diesen zwei Kreuzen, dies und mein Leben. Eine vorletzte Botschaft von Gott an uns Menschen. Das Bild spricht von einer kaputten Welt. Das Bild spricht von einer kaputten Welt, von einer verlorenen Welt. Zwei Verbrecher hängen an diesen Hinrichtungsmitteln und erleiden Todesstrafe für das, was sie gemacht haben. Zum anderen weisen die zwei Kreuze aber auch auf das her, was die anderen Menschen sind. Die anderen Menschen haben sich belustigt an dem. Der Mensch neigt irgendwie ein bisschen zum Perversen. Man ergötzt sich an Menschen, die gefoltert werden, die hingerichtet werden. Und seit dem sogenannten Sündenfall von Adam und Eva bis in unsere postmoderne Zeit leben die Menschen getrennt von Gott. Die beiden Verbrecher haben Todesstrafe verdient. Und die Bibel sagt, eigentlich hat kein Mensch das Recht auf den Himmel. Die Bibel sagt, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Und hätten den Tod verdient. In der Bibel lesen wir in den Sprüchen, Sünde ist der Menschenuntergang. Sünde, das Wort, das man heute nicht mehr so gerne ins Maul nimmt, Sünde hat einfach damit zu tun, dass der Mensch grundsätzlich gottlos lebt. Also er lebt losgelöst von Gott. Das ist Sünde. Und das hat ganz viele Konsequenzen. Aber Sünde ist eigentlich, dass wir gottlos leben, in eigener Regie. Und die zwei Kreuze sind ein Mahnmal für die Welt, für eine verlorene Welt, wo angeklagt ist wie die zwei Verbrecher. Es ist übrigens so, am Anfang haben beide Verbrecher über Jesus gespottet. In Matthäus 27 lesen wir das. Beide haben Jesus geflucht. Nicht nur der eine, beide. Aber aus irgendwelchen Gründen ist der eine Verbrecher zur Einsicht gekommen. Zu einem Umdenken. Ich möchte dich mal bitten, stell dir mal vor, du hängst an dem Kreuz. Du hängst dort, weil du Gott nicht geehrt hast. Du hängst dort, weil du Gott geflucht hast. Hat wahrscheinlich jeder schon mal geflucht, oder? Du hängst dort, weil du deine Eltern nicht geehrt hast. Du hängst dort, weil du Gott und deinen Nächsten nicht geliebt hast. Ist es nicht so, müssten nicht eigentlich wir auch an dem Kreuz hängen? Ich auf jeden Fall. Das Bild weist uns auf eine Zukunft her. wo alle Menschen vor dem Thron Gottes stehen werden und ihr gerechtes Urteil empfangen werden. Es heisst in der Bibel, dass Gott einmal jeden Mensch richten wird. Und wie ist das mit dir, wenn Gott dich einmal richten wird, kannst du vor Gott bestehen? Ich möchte die Szene vorlesen aus der Offenbarung. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Tote, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus und der Tod und die Totenwelt gab ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, was wir hier erleben, beschreibt die Situation von dieser Welt. Von uns Menschen, von dir und mir. Was wird in dem Buch stehen, das für dich geöffnet wird? Hast du mit dem, was du gelebt hast, vor Gott bestehen? Vor einem Gott, der absolut heilig ist, absolut gerecht ist? Kannst du bestehen? Und das führt uns zum dritten Kreuz. Wir sehen es jetzt wieder. Es führt uns zum dritten Kreuz als das letztes Wahrzeichen Gottes an uns Menschen. Und es führt uns zu etwas, was wir zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16 lesen. Da heißt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Oder im Timotheusbrief, so ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott möchte, dass du in dem Buch vom Leben stehst, wo wir in der Offenbarung gelesen haben. Gott möchte jeden Mensch retten. Und das führt uns zu einem zweiten Gedankengang. Der Sterbende schenkt Leben. Der eine Verbrecher, der zuerst auch über Jesus gespottet hat, kommt zu einem Sinneswandel. Ich weiss nicht, warum das passiert ist. Aber irgendetwas ist bei ihm passiert. Vielleicht war es seine Verzweiflung vor dem Tod. Und er gemerkt hat, hey, das ist, jetzt stirb ich. Vielleicht war es gesehen, weil er gesehen hat, wie Jesus stirbt am Kreuz. Wo für seine Feinde betet hat, Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und vielleicht hat er gemerkt, hey, Vergebung, das ist das, was mir helfen könnte. Ich habe so viel Mist gebaut auf dieser Welt. Und eigentlich brauche ich genau das, ich brauche Vergebung. Ich weiß es nicht, was ihn bewegt hat. Und wo der eine Verbrecher der andere nochmal angeklagt hat, sagt er, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Ich weiß nicht, seine Schuld wird ihm irgendwie bewusst. Es druckt ihn wie die Schneemasse vom Uli, wo einfach in dem Schnee einbetoniert ist. Und genauso hängt er am Kreuz. Er kann nichts machen. Die Schuld umgibt ihn, bedruckt ihn. Er kann sich nicht losrissen. Es wird sein Ende sein. Drückt dich manchmal auch die Schuld? Wie ein Berg, der auf dir lastet, den du nicht abschütteln kannst, der dich zur Nacht verfolgt, der dich wie gefangen nimmt. Oder verdrängst es du und sagst, nein, du, ich bin auch nicht schlechter als die anderen. Das wird schon mal länger. Wir haben mal gesagt, wie sollen wir an Jesus glauben, wenn wir von unserer eigenen Gerechtigkeit überzeugt sind? Wie wollen wir an Jesus glauben, wenn wir von unserer eigenen Gerechtigkeit überzeugt sind? Ein deutscher Fürst zur Zeit der Regierung von Ludwig XIV. Ist nach Frankreich gekommen und hat die Galeeren besuchen. Also die Schiffe, wo sie die Strafgefangenen hergesetzt haben und dort zu Tod geschunden haben. Und er hat Erlaubnis gekriegt, einen auf dieser Galeere zu begnadigen. Der deutsche Fürst ist gegangen und bei den nächsten 15 ist es immer gleich abgelaufen. Alle haben gesagt, ich bin völlig unschuldig auf die Galeere gekommen. Es war ein Missverständnis gewesen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Böse Verleumder haben mich hierher gebracht. Ich bin eigentlich unschuldig, völlig unschuldig. Oder wie im Gefängnis. Ich bin völlig unschuldig, dass ich im Gefängnis bin. Ich habe nie etwas Falsches gemacht. Und beim 16. war es ein bisschen anders gewesen. Der 16. hat mir grosser Betrübnis gesagt, ach, ich bin ein Elender, ich habe vieles begangen und eigentlich den Tod durchs Rad verdient. Durch Gottes Barmherzigkeit bin ich jedoch an diesen Ort der Pein gekommen, wo ich wenigstens Zeit fand, Buße zu tun. Und dann hat der deutsche Fürst etwas Interessantes gemacht. Er hat in spöttischem, lautem Ton, so dass alle gehört haben, Folgendes gesagt. Und zwar zum leitenden Offizier auf dieser Galeere. Mein Herr, bisher bin ich hier lauter höchst ehrenwerten Leuten begegnet. Dieser hier ist ein schlimmer Verbrecher, der die vortrefflichen Sitten dieser Herren gefährdet und ihre Unschuld zweifelhaft machen könnte. Entfernen Sie ihn aus diesem Kreis, indem Sie ihn begnadigen. Nur wer seine Verlorenheit einsieht, kann auch gerettet werden. Wer meint, er sei doch ganz anständig und es reicht schon, der geht an Christus vorbei. Er braucht ihn ja nicht. Und der Verbrecher, der am Kreuz hängt, neben Jesus, stellt keine grossen Ansprüche. Er sagt nur, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Denk an mich. Der Verbrecher glaubt mit anderen Worten, dass Jesus der Herr ist von dieser Welt. Er glaubt, dass er Gottes Sohn ist. Er glaubt, dass er stellvertretend für seine Schuld stirbt. Und er bittet Jesus um Hilfe. Sei mein Herr. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich möchte auch dort sein. Verstehst du, was an dem Kreuz passiert? An dem da, oder? Wo keiner mehr hängt. Es passiert eine sogenannte Bekehrung. Eine Bekehrung ist nichts anderes als ein Mensch, der umkehrt von einem gottlosen Leben zu einem Leben mit Gott. Das ist eine Bekehrung. Kein Hirnwäsch und nichts. Einfach eine Umkehr zu Gott. Und der Verbrecher ist für mich zu einem Vorbild geworden. Es ist nicht, dass ich jetzt auch zu einem Verbrecher werden möchte. Aber es ist einfach, Jesus zu glauben, wenn Jesus in mein Leben eingreift. Also wenn ich erlebe, wie Gott jemanden heilt, der krank ist, ist es für mich einfach zum Glauben. Dann freue ich mich, dann finde ich das genial. Oder wenn Gott mir hilft, eine Predigt vorbereiten, und ich eine Predigt geschrieben habe und habe gefunden, jawohl, das ist richtig gut gegangen, super, ist es einfach an Jesus zu glauben. Aber der Verbrecher glaubt an Jesus, der am Kreuz hängt. Der Jesus, der gekommen ist und gesagt hat, mit mir hat Gottes Reich angefangen. Ich bin Gottes Reich. Und das Reich hat kaum angefangen, hängt Jesus am Kreuz. Und der Verbrecher, der vertraut sein Leben an einem Sterbenden, an einem Kreuzigen an. Also er glaubt dann, wenn es in meiner Predigtvorbereitung nicht gut läuft. Wenn ich denke, Mann, ist das wieder ein Knarz, Jesus, hilf doch. Warum geht es nicht vorwärts? Oder wenn eben Gebetserhörungen nicht so eintreffen, wenn ich es vielleicht mir gewünscht hätte. Glauben wir dort konkret, wo wir Jesus nicht sehen, wo wir Jesus nicht spüren, wo wir Jesus nicht erleben. Dort wird Glauben konkret. Es kommt die Zeit, wo alle Menschen Jesus gesehen werden. Nur ist es dann spät, dann ist die Entscheidung gefallen. Dann ist die Frage, hängst du am Kreuz oder bist du schon bei Jesus? Jesus sagt zu dem Verbrecher, ich versichere dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Wenn du Jesus persönlich annimmst, dann wirst du heute, jetzt, in dem Moment, wo du das tust, gerettet. In Römer 10 lesen wir, alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem Gericht Gottes als gerecht anerkannt werden. Da werden zwar die Bücher aufgetan, aber wenn du an Jesus glaubst, sind all diese Sachen dick durchgestrichen und nicht gut sind in deinem Leben. Ich finde das genial. Das wird mit mir wahrscheinlich mega viel so strichen. Und zwischendurch leuchtet vielleicht etwas raus, das gut war. Aber ich bin gerettet, weil ich im Buch vom Leben stand, durch das, was Jesus für mich da hat. Jesus sagt, ich versichere dir, du darfst gewiss sein, du darfst es wissen. Wenn du dein Leben mir anvertraust, dann wirst du nach dem Tod im Paradies sein. Und für mich ist das so die grösste Hoffnung und Freude, die es gibt auf dieser Erde. Das verhebt auch den, wenn es mir schlecht geht. Ich weiss, dass ich nach dem Tod mit Jesus wieder in der Ewigkeit zusammen sein werde. Etwas Geniales. Und Karfreitag ist von dem her für mich so ein ganz besonderer Tag, wo man sich an das erinnert. Das Bild mit diesen drei Kreuzen ist für mich eine gewaltige Botschaft. Das Bild hat es wirklich so gegeben. Auf dem Bienenberg in Basel-Land sind so drei Kreuze gestanden und an einem ist ein Verbrecher gehangen. Und die anderen zwei Kreuze sind leer gewesen. Sie haben das inzwischen wieder abmontiert. Aber ich habe das vor Jahren gesehen und mir ist das so eingefahren gefunden. Das ist so genial. Der eine, der Vergebung hat und gerettet ist. Und der andere, der die Vergebung nicht hat, wollte nehmen. Die drei Kreuze reden aber auch von Gottes Sohn, der gestorben ist für die Schuld von allen Menschen. Der einen Ausweg aus der Trennung von Gott schafft. Einen Ausweg aus der Gottlosigkeit. Ich bin nicht jemand, der sonst schwarz-weiß malt, aber an dem Punkt kann ich nicht anders. Es gibt einfach zwei Sorten Menschen. Was sie verbindet, ist, dass sie alle oder beide schuldig sind vor Gott. Das verbindet die zwei Sorten Menschen. Und was sie trennt, ist das, dass der eine Mensch die Vergebung von Jesus Christus empfangen hat. Das sind entscheidende Konsequenzen. Wer sich an den Sohn hält, hat das ewige Leben. Er hat es jetzt schon. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden. Er wird dem Zorngericht Gottes nicht entgehen. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Ich möchte dich fragen, wo geht deine Reise her? Bist du mit dem Sohn Gottes verbunden? Hast du ewiges Leben? Hast du ganz persönlich die Worte von Jesus gehört? Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Hast du das ganz persönlich gehört? Zweiter Korinther, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Jetzt, heute, ist der Tag, wo du das Leben mit Gott kannst anfangen. Wo du dein Leben Gott kannst anvertrauen. Und die Vergebung kannst du in Empfang nehmen. Ich möchte jetzt gerade ein Gebet vorstellen, wo du dein Leben Jesus kannst anvertrauen. Wo du kannst sagen, ja, weil ich möchte die Vergebung in Empfang nehmen. Ich möchte die Worte von dir hören. Du bist heute mit mir im Paradies. Ich möchte das Gebet zuerst vorstellen. Einmal eine Stunde lesen. Dass man sich da dazu Gedanken machen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich Gedanken macht, ob man das möchte oder nicht möchte. Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir alle meine Sünden. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Herr Jesus, komm bitte in mein Leben und übernimm die Führung. Gestalte du mein Leben so, dass dein Wille geschieht. Wenn du das Gebet einstoff mitbetest, dann wirst du zu einem Kind von Gott, sagt die Bibel. Von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes. Du wirst adoptiert, in seine Familie aufgenommen. Du darfst Gewissheit haben, dass du von aller Schuld und Sünde erlöst bist. Und eine Gewissheit, du wirst in der Ewigkeit einmal bei Gott sein. Wer möchte, soll das Gebet einfach innerlich mitbeten. Ich werde so abschnittweise vorbeten. Und du kannst das einfach dich still im Inneren mitbeten. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir alle meine Sünden. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Herr Jesus, komm bitte in mein Leben und übernimm die Führung. Gestalte du mein Leben so, dass dein Wille geschieht. Amen. Amen heisst, so sei es. Wir werden jetzt denn gerade das Obigmahl zusammen feiern. Und das Obigmahl ist eine symbolische Handlung für das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat sein Leib brechen lassen, darum haben wir Brot als ein Symbol für das, was Jesus gemacht hat, das Brot, sein Leib brechen lassen. Und wir haben den Traubensaft oder den Wein für sein Blut, das er vergossen hat. Und wenn du das Gebet heute mitgesprochen hast, möchte ich dich einladen zum Obigmahl, zum Führerkommen, das zu dir zu nehmen. Und ich möchte dich einladen, ein paar Worte an uns zu richten. Ich möchte dich einladen, dass wenn du da vorbei bist, da vorne einfach stehen bleibst. Und ich werde dir eine Frage stellen, einfach die Frage, was hat dich heute bewogen, Jesus dein Leben anzuvertrauen? Vielleicht kostet das ein bisschen Überwindungskraft. Aber ich halte nicht viel von so geheimen Umkehren zu Gott, von so geheimen Bekehrungen. Ich glaube, wenn du Jesus wirklich kennengelernt hast, dann hast du so eine Freude in dir, dass du es eigentlich der ganzen Welt möchtest erzählen. Das kann ich dir nicht bieten, aber du kannst es etwa 150 Personen erzählen. Dass du Jesus persönlich kennengelernt hast und angenommen hast in dein Leben. Einfach die Frage, was hat dich bewogen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich bin einfach da vorne stehen, nach dem Obigmahl, und ich werde dir die Frage stellen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Botschaft von diesen drei Kreuzen, die an dem heutigen Tag um die ganze Welt gehen. Eine Botschaft, die uns in aller Ernsthaftigkeit einfach auch aufrüttelt, weil wir ohne dich chancenlos sind. Weil wir Menschen einfach nicht gut und perfekt sind. Aber ich danke dir, müssen wir das auch nicht sein, sondern hast du, Herr Jesus, uns einen Ausweg geschaffen, indem du am Kreuz gestorben bist und unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du sie getragen hast und uns frei machst von all dem Müll, der uns belastet, der uns niederdrückt. Danke vielmals. Unsere Überlebenschance war nicht bei 3%, sondern bei 0%. Aber du kannst Tote auferwecken. Ich danke dir dafür. Amen.